Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich beim Hörfunkprogramm von Radio Sai, Global Harmony Deutschland. Heute laden wir Sie ein zu einer Reise durch die großen Weltreligionen. Natürlich gibt es eine Anzahl verschiedenster Glaubensrichtungen, aber wir wollen uns mit den 6 Hauptreligionen beschäftigen, die auch im Sarvadharma-Symbol der Satya Sai-Organisation aufgeführt sind. Dem Hinduismus, Zoroastrismus, Buddhismus, Judentum, Christentum und dem Islam. Sicherlich denken Sie jetzt, wie soll das gehen? Denn jeder dieser Religionen hat so viele Inhalte, die doch gar nicht in einer Radiosendung von gerade mal einer Stunde besprochen werden können. Sie haben vollkommen recht. Deshalb haben wir für jede dieser Glaubensrichtungen eine eigene Sendung gestaltet und beschränken uns dabei auf die wesentlichen Inhalte. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen.
Vigneshwara Vinayaka
Bhagavan Sri Satya Sai Baba hat häufig in seinen Ansprachen über die verschiedenen Religionen gesprochen, dass alle Religionen in der Essenz gleich sind, dass alle Religionen die Liebe zu allen und allem predigen und nur den einen Gott anerkennen. So sagte er in seiner Ansprache am 19. April 1998: Ihr mögt die Namen Allah, Jesus, Rama, Krishna oder andere anrufen. Sie alle gehören dem einen Gott. Gott ist einer, und ein jeder in dieser Welt hat das gleiche Recht, sich an seiner Gnade zu erfreuen. Wir wollen mit der ältesten uns bekannten Religion der Welt, dem Hinduismus, beginnen. Was bedeutet das Wort Hinduismus? Hierzu gehen wir auf die Wortstammwurzel zurück. Hindu lässt sich zurückführen auf das Wort Hin, was Himsa bedeutet, Grausamkeit, Gewalttätigkeit, und auf Du, was bedeutet, weit entfernt von. Ein Hindu ist also jemand, der weit entfernt ist von Gewalt, der liebt, mitfühlt, hilft und befreit, der andere nicht verletzt. Der Hinduismus wird auch als Sanatana Dharma, die ewige Ordnung oder das ewige Gesetz, bezeichnet und hat seinen Ursprung in Indien. Er ist heute weltweit nach Christentum und Islam die drittgrößte Religion. Der Ursprung des Hinduismus sind die Veden. Diese Religion hat verschiedene Richtungen mit recht unterschiedlichen Schulen und Ansichten. Im Hinduismus gibt es kein gemeinsames, für alle gleichermaßen gültiges Glaubensbekenntnis, wie wir es in anderen Religionen kennen, die auf einen Begründer zurückgehen, wie zum Beispiel das Christentum auf Jesus Christus zurückgeht und der Buddhismus auf Gautama Buddha. Beim Hinduismus handelt es sich um unterschiedliche religiöse Traditionen. Und so gibt es auch keine zentrale Institution, die für alle Hindus maßgeblich ist. Hinduistische Lehren betrachten den Kosmos als geordnetes Ganzes, das vom Dharma, dem Weltgesetz, welches die natürliche und sittliche Ordnung darstellt, beherrscht wird. Einer der wichtigsten Begriffe im Hinduismus ist Brahman, der höchste kosmische Geist. Die Upanishaden beschreiben es als das eine und unteilbare ewige Universalselbst, das in allem anwesend ist und in dem alle anwesend sind. Diese unpersönliche Vorstellung von Gott wird ergänzt oder ersetzt durch die Sichtweise auf einen persönlichen Gott, wie es beispielsweise in der Bhagavad Gita geschieht. Hier wird der persönliche Gott, der Ishvara oder höchste Purusha, über die Welt der Erscheinungen und den unbeweglichen Brahman gestellt. Im Hinduismus haben die Mantren einen sehr hohen Stellenwert, und fast jedes Mantra beginnt mit dem Laut Om, wie zum Beispiel Om Namah Shivaya. Warum? Das erfahren wir durch ein Zitat vom Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
Om ist das heilige Klangsymbol für Brahman. Om ist bekannt als Nada Brahman. Nada bedeutet Klang. Brahman projiziert sich selbst als Klang, welcher wiederum sich als das sichtbare Universum manifestiert. Ganz am Anfang, als der formlose Gott Brahman existierte, war Leere und höchste Stille. Durch den Willen Gottes entstand aus dieser Stille eine Vibration in Form des Tones Om. Om ist die Schwingung, die das ganze Universum durchdringt. Om ist der erste Ton, aus dem das Universum entstanden ist. Dieser Urton ist der Ausdruck Gottes als Ton, Nada Brahman. Er ist Gott, der Name Gottes und die Form Gottes. In der Tat heißt es, dass Om die wahre Form des höchsten Gottes ist. Om ist das Maha-Mantra, das große Mantra, denn wenn man es wiederholt und darüber meditiert, kann man den Ursprung des eigenen Wesens das Selbst oder Atman erkennen. Aum ist die Quintessenz aller Lehren der Veden und aller Systeme der Gottesverehrung. Das A, das U und das M stehen für den Wachzustand, den Traumzustand und den Tiefschlaf, während der vierte Zustand diese drei übersteigt und durch Stille ausgedrückt ist. Wenn du ganz in die Tiefen dieser Stille eintauchst, hörst du das kosmische Aum oder Pranava. Es ist der Laut der Lebensenergie, Prana, die das ganze Universum erfüllt.
In der Mandukya Upanishad heißt es: kein Innen kennend, kein Außen kennend, nicht Intelligenz enthaltend, nicht wissend, nicht unwissend, nicht zu sehen, wandellos, nicht zu greifen, ohne Eigenschaften, unvorstellbar, unerklärbar, die Essenz des einen Selbstgewahrsein, Frieden, Seligkeit, Nicht-Zweiheit. Das nennt man den vierten Zustand. Das ist der Atman, den es zu erkennen gilt.
Ekatma pratyasvaram Prapanchopashamam Shantam Shivam Advaitam.
Kommen wir nun zum Ursprung des Hinduismus, den Veden. Das Wort Veda kommt von der Wurzel Vid und bedeutet Wissen. Das, was erklärt, ist Veda. Die Veden sind der Ursprung aller heiligen Schriften. Sie wurden von Sehern, Rishis, durch göttliche Offenbarung in tiefer Kontemplation empfangen. Sanskrit ist die Sprache der Veden. Die von den Sehern im Inneren empfangenen Laute und Silben, Mantras, manifestieren sich im Sanskrit zum gesprochenen Wort. Jeder heilige Text, Veda, Shruti, ist eine Klangrepräsentation der kosmischen Ordnung und ist somit unvergänglich. Klang und Bedeutung sind im Sanskrit viel unmittelbarer miteinander verbunden als in anderen Sprachen, sodass jedes Sanskritwort eine direkte Wirkung auf das Bewusstsein des Zuhörers hat, auch wenn dieser die Bedeutung des Wortes nicht versteht. Die vedische Literatur gliedert sich in vier Traditionslinien: Rigveda, Veda der Verse, Samaveda, Veda der Lieder, Yajurveda, Veda der Opfersprüche und Atharvaveda, Veda des Atharvan, des Oberpriesters bei vedischen Opfern. Die vier Veden dienen dem jeweiligen Hauptpriester als Handbücher, um die Opferhandlungen korrekt durchzuführen. Diese Opfer, Yajna, werden durchgeführt, um die Gottheiten günstig zu stimmen und das kosmische Gleichgewicht zu erhalten. Zu einer vollständigen Opferhandlung gehören vier verschiedene Hauptpriester, welche sind der Opferer, der die Hymnen des Rigveda rezitiert, der Sänger, der die Melodien des Samaveda singt, der ausübende Priester, der die heilige Handlung vollzieht und dabei entsprechende Verse und Opfersprüche aus dem Yajurveda spricht, und der Oberpriester, dem die Beaufsichtigung und Leitung der ganzen Opferhandlung obliegt. Er muss alle Veden kennen. Bhagavan Sri Satya Sai Baba sprach oft in seinen Ansprachen über die Veden und ihre tiefere Bedeutung. So konnten wir am 11. August 2006 im Prashanti Nilayam den Tagesspruch lesen:
Der Klang ist das erste Merkmal Gottes. Die vedischen Hymnen stellen Nada Brahman, Gott als Klangsymbol, dar, welches höchst mächtig ist. Auch wenn du die Veden nicht singen kannst, so ist das bloße Hören der vedischen Rezitation fähig, deinen Geist zu reinigen und dich auf eine höhere Ebene emporzuheben. Obwohl das Kind die Bedeutung des Schlafliedes, das seine Mutter singt, nicht versteht, bringt das Hören der Melodie das Kind zum Einschlafen. Ebenso ist es, wenn du den vedischen Gesängen mit ungeteilter Aufmerksamkeit zuhörst. Sie werden dir immense Wohltat erweisen. Wenn du über sie nachdenkst und ihre Lehren in deinem Leben praktizierst, kannst du dir die Größe der Glückseligkeit, die du erlangen wirst, vorstellen.
In der Monatszeitschrift Sanatana Sarathi, Ausgabe Mai 2008, stand geschrieben:
Die Veden sind unendlich. Die unendlichen Veden haben ihren Ursprung in den Buchstaben des Sanskrit-Alphabets. Da das Wissen der Veden den Weisen über das Hören vermittelt wurde, wurden sie Shruti genannt. Das bedeutet, dass man die Texte durch Hören erhalten hat.
Das Studium der Veden ist so umfangreich und vielschichtig, dass wir uns mit dieser kleinen Einführung begnügen wollen. Selbst der große Heilige und Weise Bharadwaja war auch nach 300 Jahren Studium nicht zufrieden mit dem, was er studiert hatte, und machte sich auf zum himmlischen Wohnsitz von Shiva und Parvati, um Parvati um ihren Beistand zu bitten. Sie möge ihm die tiefere Bedeutung der Veden erklären. Sie lehnte es ab mit der Begründung, dass niemand den gesamten Veda in seiner wahren und tiefen Bedeutung erklären kann. Aber dann versprachen Parvati und Shiva Bharadwaja, dass sie beide sich in seiner Gotra inkarnieren werden. Ich denke, wir alle kennen die Geschichte, wie Bhagavan Sri Satya Sai Baba die schwere Erkrankung eines Devotis übernommen hatte und dann sich selbst heilte und sich zum Schluss als Shiva Shakti offenbarte. wenden wir uns nun einem weiteren, im Hinduismus äußerst wichtigen Begriff, dem Vedanta, zu. In seiner Ansprache am Dasara-Fest am 12. Oktober 2002 sagte Bhagavan:
Das Herz, Hridaya, ist der Veda. Die Gedanken und Beschlüsse, Sankalpa, sind die heiligen Schriften, Shruti. Die Essenz dieser Schriften ist Vedanta. Man sollte demzufolge nicht vermuten, die Veden befänden sich irgendwo in einem fernen Winkel. Der alles durchdringende Klang der Schriften, Shruti, ist immer in uns, mit uns und ein Teil von uns. Wir sollten deshalb die Klänge erkennen, die vom Veda unseres Herzens hervorgehen.
Vedanta heißt wörtlich übersetzt Ende des Veda, Veda gleich Wissen. Der Begriff wird erstmals in der Mundaka Upanishad und der Bhagavad Gita für die am Ende des vedischen Schrifttums stehenden Upanishaden verwendet. Später wird es der Name für eines der 6 philosophischen Systeme des Hinduismus, den Darshanas. Innerhalb des Vedanta gibt es mehrere Richtungen, von denen der Advaita Vedanta heute die bedeutendste ist. Bei Advaita Vedanta, das heißt Nicht-Zweiheit, handelt es sich um ein monistisches System, das die Welt auf ein einziges Prinzip zurückführt. Der bekannteste Gelehrte des Advaita Vedanta war Shankara. Er lebte von 780 bis 820 nach Christus. Wichtige Texte des Vedanta sind die um das 1. und 2. Jahrhundert nach Christus textlich fixierten Brahma-Sutras, auch Vedanta-Sutras genannt, die Shankara ebenso wie die Bhagavad Gita kommentierte. Shankaras wichtigster Beitrag besteht in der Entwicklung des Brahman-Begriffs ohne Form und ohne Attribute. Daher sind auch Sat, reines Sein, Chit, reines Bewusstsein, Ananda, reine Glückseligkeit, keine Attribute, die Brahman bezeichnen, sondern sie sind sein grundlegendes Wesen. Nach Auffassung des Advaita Vedanta ist der Mensch in seinem innersten Wesenskern mit dem Brahman, der Weltseele, dem höchsten kosmischen Bewusstsein, der unbeschreiblichen, unerschöpflichen, allwissenden, allmächtigen, formlosen, in allen Dingen enthaltene Kraft, der Ursache und Quelle aller Schöpfung und dem Atman der individuellen Seele identisch. Diese Identität kann von jedem Menschen erfahren bzw. erkannt werden. Die Aufgabe des Menschen besteht darin, diese Einheit zu erkennen und Erlösung zu erlangen. Die wahre Erkenntnis, die diese Unwissenheit überwindet, führt zur Advaita-Erfahrung und damit zur Befreiung. Moksha.
அல்லாயஞ்சும் மஹம்மதியுலு ஜஹவாயஞ்சு சத்கிரைஸ்துவுல் புல்லக்ஜாச்சுடடஞ்சு வைஷ்ணவுலு செம்போயஞ்சு செய்வுல் சதா ప్రహ్లాదంబున గొల్వ అందరికి ఆయురారోగ్య సంపద లాభంబులు సంగి రక్షించు దేవుండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి భావించుడి அல்லாயன்றும் மஹம்மதீனு ஜஹவாயன்று சக்கைஸ்துவு குலஜாச்சுடடன்று வைஷ்ணவுனு செம்போயன்று செய்வுல் சதா பிரஹ்லாதன்னு கொல்வ அந்தரிக்கி ஆயுர் ஆரோக்கிய சம்பத லாபம்புல சங்கி ரட்சிச்சு தேவுண்டு ஒக்கடே என்று பாவிஞ்சுடி பாவிஞ்சுடி சம்பதலாபம்புல சங்கி ரட்சிச்சு தேவுண்டு ஒக்கடே என்று பாவிஞ்சுடி பாவிஞ்சுடி
Zu Anfang fiel der Begriff Upanishad. Was bedeutet dieses Wort? Die Upanishad ist ein Weisheitstext und bedeutet in der deutschen Übersetzung sich nahe bei jemandem niedersetzen oder das Sitzen zu Füßen des Meisters, um die Lehre über die wahre Identität des Menschen zu empfangen. Die Upanishaden bilden den Schluss des Veda, welcher den Shrutis zugeordnet ist. Shruti bedeutet wörtlich übersetzt das Gehörte. Es sind die Schriften, die die zeitlose Offenbarung berichten und daher unbedingt verbindlich sind. Sie gelten als Weisheiten, welche die Rishis, die Weisen und Seher, direkt vom Göttlichen empfangen haben. Im Gegensatz zu allen anderen heiligen Texten, den Smritis. Smriti bedeutet das Erinnerte. Sie berichten die überlieferte Tradition und sie halten sie lebendig. Sie sind aber nur verbindlich, wenn angenommen werden kann, dass sie auf die Shrutis zurückzuführen sind. Hierzu zählen zum Beispiel das Ramayana, das Mahabharata, die Bhagavad Gita und die Puranas. Das Hören der Texte nimmt in Indien den höchsten Stellenwert ein. Das scheint auch ein Grund zu sein, warum die Texte im Vergleich zum Hören erst sehr spät niedergeschrieben wurden. Die Wurzeln der indischen Überlieferungen liegen in einer mündlich überlieferten Tradition, die hierfür ausgefeilte Methoden von Erinnerungs- bzw. Merkhilfen und Ähnliches entwickelten. Es gibt 100 anerkannte Upanishaden, die in einer mindestens 700 Jahre alten Liste in der Muktika Upanishad aufgeführt werden. Die Texte wurden sowohl in Prosa als auch in Versform verfasst. Es wird angenommen, dass sie zwischen 700 und 200 vor Christus entstanden sind. Die Upanishaden haben sich textgeschichtlich aus den Brahmanas, den Ritualtexten, entwickelt und sind teilweise auch Bestandteil von ihnen. Während die Brahmanas sich hauptsächlich mit Ritualen von Opferhandlungen beschäftigen, kreisen die Lehren der Upanishaden hauptsächlich um folgende miteinander verknüpfte Themen.
Es ist dem Menschen möglich, die letzte Wirklichkeit des Universums zu erreichen. Diese Wirklichkeit jenseits der wandelbaren Welt wird als das Brahman bezeichnet. Diese höchste Wirklichkeit ist mit der innersten Natur des Menschen, die als Atman bezeichnet wird, identisch. Nur die Realisierung des Brahman befreit den Menschen vom existenziellen Leid und dem Zwang der Wiedergeburt. Die eigenen Gedanken und Handlungen bestimmen das persönliche Karma. Man wird zu dem, womit man sich identifiziert.
Weitere Themen sind die Essenz und der Sinn des Daseins, verschiedene Arten der Meditation und der Gottesverehrung sowie die Erlösung und die Lehre von der Wiedergeburt. Die Upanishaden beschäftigen sich mit dem Wesen des Brahman, der universellen Weltenseele, von dem Atman eine Reflexion in jedem Wesen ist, die innerste Essenz eines jeden Individuums. Brahman und damit auch Atman ist unvergänglich, unsterblich, unendlich, ewig, rein, unberührt von äußeren Veränderungen, ohne Anfang, ohne Ende, unbegrenzt durch Zeit, Raum und Kausalität, ist reines Sat-Chit-Ananda, reines Sein, Existenz an sich, Sat, Bewusstsein, Verstehen, Chit und Wonne, reines Glück, Ananda. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer bezeichnete die Upanishaden als uralte indische Weisheit und schreibt in seinem Werk Kleine philosophische Schriften: Der Upanishad ist die Ausgeburt der höchsten menschlichen Weisheit und es ist die belohnendste und erhebendste Lektüre, die, der Urtext ausgenommen, auf der Welt möglich ist. Sie ist der Trost meines Lebens gewesen und wird der meines Sterbens sein. Das Wort Upanishad umfasst die Vorstellung eines hingebungsvollen Schülers, der sich bei seinem Lehrmeister niederlässt, um eine private, spirituelle Instruktion über die höchste Realität zu empfangen, die sämtliche Zweifel und Unwissenheit auflöst. Die Betonung liegt indes nicht, wie in der früheren vedischen Religion, auf rituellen Handlungen, sondern auf der inneren Erfahrung als Weg zur Erkenntnis und Unsterblichkeit. Hören wir, was Bhagavan Sri Satya Sai Baba in seiner Ansprache während des Dasara-Festes am 12. Oktober 2002 über die Upanishaden sagt.
Was ist die Essenz der Upanishaden? Die Essenz der Upanishaden ist die Einheit in der Vielfalt. Wir müssen, um dauernde Glückseligkeit zu erfahren, die Essenz der Upanishaden verwirklichen. Göttlichkeit trägt keine Namen. Alle Namen und Formen gehören Gott. Es gibt keinen Platz, wo er nicht existiert. Noch gibt es irgendein Objekt in der Welt, das ihm nicht gehört.
Nayva bhojanam Sadananda Rupam Advaitam. Sadananda Rupam Advaitam. Satyam Sivam Sundaram. Sadananda Rupam Sivoham Sivoham. Na punyam na papam na saukhyam na dukkham na mantra na tirtham na veda na yajnam aham bhojanam na bhojanam naiva bhojyam na kato sadananda rupam advaitam sadananda rupam advaitam satyam sivam sundaram. Sadananda rupam sivoham sivoham.
Wir alle kennen den Begriff Karma. Karma steht für unser Handeln und die Konsequenzen, die daraus folgen. All unser Tun, Denken und Streben formen unsere künftigen Erfahrungen. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Ramayana. Es wurde vom heiligen Valmiki aufgeschrieben. Er hat das Ramayana durch göttliche Inspiration bekommen. In seiner Jugend war er ein Straßenräuber, der eines Tages Narada überfiel. Der stellte ihm die Frage: Warum raubst du? Wer trägt die Konsequenzen deiner Handlungen? Da wurde Valmiki bewusst, dass er alleine die Konsequenzen zu tragen hat. Und er begann zu meditieren, bis um ihn herum ein Ameisenhügel gewachsen war. Die meisten Gläubigen gehen davon aus, dass Leben und Tod ein sich ständig wiederholender Kreislauf Samsara sind. Sie glauben an die Reinkarnation, an eine Wiedergeburt. Auf die Frage, was geschieht nach dem Tod, antworten die Rishis, dass die Seele den Körper verlässt und in einen neuen Körper eintritt. Man wird etliche Male geboren, bis man das Ziel, sich von der Wiedergeburt zu befreien und mit der absoluten Realität zu verschmelzen, erreicht hat. Der Körper eines Menschen ist eine seltene und kostbare Gelegenheit dazu, dies zu erreichen. Im Buch Kostbare Erinnerungen von Diana Beskin zitiert sie Bhagavan Satyasai Baba.
Seid an die Seele, Atman, in euch gebunden. Ruht in ihr, sucht eure Zuflucht in ihr und meditiert über sie ohne Unterlass. Dann werden sich alle Bindungen von euch selbst lösen, denn das Band, mit dem ihr euch an Gott oder den Atman bindet, hat die Macht, alle anderen Fesseln zu sprengen.
Für den persönlichen Glauben haben religiöse Lehrer, Gurus, oft einen großen Stellenwert. Der Guru ist ganz tief in der hinduistischen Tradition verwurzelt. Er ist der spirituelle Meister und Lehrer, der den Gläubigen auf dem Weg über die Anbetung einer Gottheit, die für den Gläubigen stimmig ist, zurückführt in die Glückseligkeit. Der Sadhguru ist der göttliche Lehrer selbst. Der Hinduismus macht keine Unterscheidung zwischen dem unpersönlichen und dem persönlichen Gott. Für die Hindus gibt es nur den einen Gott, der viele Namen und viele Formen hat. Mit anderen Worten, sie haben schon ganz in den Anfängen der Entstehung ihrer Glaubensrichtung den einen Gott in vielen Facetten und Aspekten gesehen und angebetet und gaben den jeweiligen Facetten und Aspekten entsprechende Namen. Allen voran steht Narayana oder Vishnu, der eine Gott, der sich als Dreiheit darstellt. Als Brahma, Schöpfer, als Vishnu, Erhalter und als Shiva, der die ganze Schöpfung wieder auflöst und neu erstehen lässt. Jeder dieser Gottheiten hat eine Gefährtin zur Seite. Brahmas weiblicher Aspekt ist Saraswati. Sie steht für die Gelehrsamkeit, für Kunst, für Kreativität. Der weibliche Aspekt von Vishnu ist Lakshmi. Sie steht für die Fülle und Wohlstand, sowohl materiell als auch immateriell. Und Shiva wird von Parvati, auch als Uma und Gauri bekannt, begleitet. Wobei hier der weibliche Aspekt Shivas gleich dreimal erscheint. Als der freundliche Aspekt Parvati, als der ordnende Aspekt Durga und als der zerstörerische Aspekt Kali. Und auch hier ist die Bedeutung der einzelnen Gottheiten viel tiefer, als wir sie ergründen können. Swami hat verschiedene Male in seinen Ansprachen die Gottesnamen erklärt. Vor allem in seinen Ansprachen zu Dasara, dass das Fest der Göttinnen ist. In seiner Ansprache zu Dasara am 9. Oktober 2008 sagte er:
Jeder Mensch in dieser Welt hat irgendeine Art von Karma zu verrichten. Die über diese Handlungen herrschende Gottheit oder die Antriebskraft dahinter ist Devi, die Göttin Durga, welche die Personifizierung von Energie Shakti ist. Sie gewährt den Menschen jegliche Art von Energie, damit sie verschiedene Handlungen, Karma, verrichten können. Als Ergebnis gewährt Lakshmi den Menschen diverse Formen des Wohlstands, wie Geld, Getreide, Gold, unterschiedliche Gegenstände und Fahrzeuge, sodass sie in dieser Welt ein glückliches Leben führen können. Der dritte Aspekt des weiblichen göttlichen Prinzips ist Saraswati, die Göttin der Bildung und des Intellekts. So wird die Dreieinigkeit von Durga, Göttin der Energie, Lakshmi, Göttin aller Arten des Wohlstands und Saraswati, Göttin der Bildung und des Intellekts, während dieses Dasara-Festes angebetet. Das ist die zugrunde liegende Bedeutung der Verehrung dieser Dreieinigkeit, Durga, Lakshmi und Saraswati, während dieses Navaratri-Festes. Es ist wichtig, dass der Mensch diese drei Facetten des göttlichen Prinzips verehrt.
So wird den Gläubigen die Möglichkeit gegeben, die kosmische Mutter, den weiblichen Aspekt zum Beispiel in den Göttinnen Lakshmi oder Durga zu verehren und anzubeten, sowie den männlichen Aspekt wie Shiva oder Rama oder Krishna. Eine weitere, ich glaube uns liebgewordene Gottheit ist Ganesha. Ganesha wird als allererste Gottheit angebetet, bevor eine Zeremonie beginnt, man auf Reisen geht oder irgendeine Arbeit anfängt. Bekannt vor allem ist Ganesha als der Gott, der alle unsere Hindernisse beseitigt. Und auch als der Gott der Weisheit und wird in dieser Hinsicht angerufen und verehrt. Er gewährt im weltlichen und im spirituellen Leben Erfolg. Viele Geschichten ranken sich um die Entstehung und die Geburt von Ganesha. Er wird als der älteste Sohn von Shiva und Parvati verehrt und mit dem Kopf eines Elefanten dargestellt. Denn dieser symbolisiert die Intelligenz, durch die die Hindernisse auf dem Weg des Erfolgs und Gelingens in der Welt als auch spirituell überwunden werden kann. Ganesha hat die feinste Intelligenz. Ohne das intelligente Unterscheidungsvermögen kann kein Talent oder keine Kraft richtig genutzt werden. Er ist der Herr der Ganas oder der göttlichen Kräfte, innen als auch außerhalb von uns. Er ist der Herr, der die Hindernisse meistert und überwindet, wie groß auch immer sie sein mögen. Wie wir schon zu Anfang hörten, hat Gott im Hinduismus viele Namen und Formen, und wir könnten die Aufzählung der Gottheiten fortsetzen. Aber wir wollen uns auf diese wenigen beschränken. Der Hindu glaubt daran, dass Gott sich von Zeitalter zu Zeitalter auf der Erde inkarniert. Sie nennen diesen Gottmenschen Avatar. Das bedeutet wörtlich übersetzt Herabkunft Gottes in menschlicher Gestalt. Doch in den Veden steht geschrieben, dass Gott jede Gestalt, die er für einen bestimmten Zweck wünscht, annehmen kann. Laut des Vedanta gibt es 10 Avatare, die in verschiedenen Formen und für verschiedene Aufgaben zu verschiedenen Zeiten auf der Erde erschienen. Vishnu oder Narayana ist derjenige, der diese jeweilige Formen annimmt. Es heißt, die Avatare erscheinen, wenn die göttliche Ordnung in Gefahr gerät, in Vergessenheit zu geraten. Kommen wir nun zu der ewigen göttlichen Ordnung, dem Sanatana Dharma, was auch Gesetz, Religion oder Wahrheit bedeutet. In der Übersetzung im spirituellen Wörterbuch Sanskrit-Deutsch von Professor Martin Mitwede heißt es: Sanatana Dharma ist die Eigenbezeichnung der in Indien entstandenen philosophischen und religiösen Traditionen, die auf dem Veda beruhen. Der Überlieferung nach wurde die zeitlose Wahrheit den Sehern Rishi offenbart. Auf diesen Offenbarungen, Shruti, beruhen die anderen heiligen Schriften der Tradition. Lasst uns hören, was Bhagavan Sri Satya Sai Baba hierzu sagt.
Sanatana Dharma ist die einzige Religion, die erklärt, dass keine Religion als die einzig und allein richtige gelten kann. Sie sagt, dass alle Religionen nur Facetten der einen Wahrheit und alle Namen und Formen, die angebetet werden, die Namen und Formen Gottes sind. Keine Religion kann behaupten, die volle, universale, ewige Wahrheit zu repräsentieren. Das lehrt die vedische Religion des Sanatana Dharma. Wenn also jemand am Glaubensbekenntnis eines anderen etwas auszusetzen hat, beschmutzt er damit seinen eigenen Glauben. Wer die Religion eines anderen verunglimpft, enthüllt seine Unwissenheit über das Wesen der Religionen und der Herrlichkeit Gottes.
Nachzulesen im Buch Satya Sai Baba spricht, Band 5, Seite 230. Wenden wir uns nun den großen Epen und Puranas Erzählungen zu. Ein Herzstück des Hinduismus ist die personifizierte Form Brahmans. Es ist einfacher, einer manifestierten Form seine Anbetung darzureichen, als etwas Formlosem. So gibt es zahlreiche Bilder und Statuen der verschiedenen Götter und Göttinnen oder auch Formen Brahmans. Und es ist eine von allen Hindus anerkannte Wahrheit, dass die Ehrerbietung gegenüber einer dieser Formen oder Namen den einen höchsten Gott erreicht. Die zwei berühmtesten Epen sind Ramayana und Mahabharata. In diesen zwei Epen inkarniert sich Vishnu als siebte Inkarnation als Rama und als achte Inkarnation als Krishna, um die Ordnung, das Sanatana Dharma, wiederherzustellen. Das Ramayana ist die Geschichte von Sita und Rama. Sie lebten eine vorbildliche Ehe und eine reine Lebensweise, die immer auf Brahman ausgerichtet war. Rama hatte sich zur Aufgabe gestellt, die Dämonen zu vernichten und das Dharma wieder zu stärken. Er ist die Verkörperung von Dharma als gerechter König und vorbildlicher Ehemann. Rama erschien am Ende des Treta-Yuga. Die Bhagavad Gita ist Teil des Mahabharata-Epos und handelt von der Belehrung, die Krishna Arjuna auf dem Feld erteilt, in dem Krieg der Pandavas und der Kauravas. Sie ist für viele eine heilige Schrift, eine Richtschnur für das Leben. Das Schlachtfeld, auf dem Arjuna die Lehren empfängt, steht symbolisch für die unentwegten Kämpfe, die der Mensch zwischen den guten und bösen Kräften und zwischen Ego und seiner höheren Natur ausficht. Krishna belehrt seinen Schüler über den Pfad, der zur höchsten Wirklichkeit führt. Er zeigt ihm die Wege von Erkenntnis, Jnana-Yoga, Gottesliebe, Bhakti-Yoga, selbstlosem Tun, Karma-Yoga und Meditation, Raja-Yoga. Das sind die klassischen Wege des Yoga. Yoga bedeutet Vereinigung mit dem Göttlichen. Krishna inkarnierte sich im Dwapara-Yuga am Übergang zum Kali-Yuga ca. 3100 vor Christi. Das Mahabharata besteht aus 18 Büchern. Das Hauptthema ist der Kampf zwischen den beiden untereinander verwandten Bharata-Familien, den Kauravas und den Pandavas. Es bietet viele Geschichten, die als Beispiele für Schicksalswege gelten, die auf praktische Weise spirituelles Wissen vermitteln.
Tvameva Mata, cha pita tvameva, tvameva bandhu cha sakha tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam Mama Deva Sai Deva. You are my mother, you are my father, you are my closest kin, you are my best friend. You are my wisdom, you are my treasure, you are my everything, my Lord, Masai Lord. Issei miteramu, iso pateras mu. Ο πιο στενός μου συγγενής και ο πιο καλός μου φίλος είσαι η γνώση και ο θησαυρός μου, είσαι τα πάντα εσύ, ο Σάι, ο Κύριος μου. You are my wisdom, you are my treasure, you are my everything, my Lord, Masai Lord.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich für heute. Wir bedanken uns bei all denen, die mitgeholfen haben, diese Sendung zu gestalten. Redaktion und Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram.
Tvameva mata chapita tvameva, tvameva bandhu chasaka tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva saide.